Christoph,
Hallo.
ich dachte, du sagst jetzt so automatisch Matthias als Antwort.
Okay.
Können wir ja nochmal machen.
Ja.
Christoph,
Matthias.
was würdest du sagen, ist deine Kaffeekekse und Midnight Movies Lieblingsfolge?
Von allen, die wir bisher aufgenommen haben.
Von allen. Aber nur die veröffentlichten. Das wäre
Ja.
sonst gemein.
Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist die Folge zu dem Film Prom Night.
Oh.
Und ich weiß nicht, ob es zu meiner Lieblingsfolge wurde, weil ich das immer wiederholt habe, dass es meine
Ach so.
Lieblingsfolge
Du hast es dir sozusagen selbst manifestiert.
ist. Selbst eingeredet, ja, ganz toll.
Ja.
Und vielleicht, weil die Folge nicht so gut ankommt, wie ich gehofft habe. Und dann kommt man noch in so eine Verteidigungsposition.
Richtig, wie so ein kleiner Underdog.
Ja, wie ist es denn bei dir?
Meine ist aus einem ähnlichen Spektrum. Das hat aber auch so technische Aspekte. Ich glaube, so meine, die wahrscheinlich die Feel-Good-Wohlfühl-Folge ist The Burning.
Kommt gleich danach bei mir.
Ja, die erzeugt, glaube ich, echt ein gutes Gefühl und da hatten wir auch gute Laune und hatten Spaß. Aber, wie es sich gehört, wenn man nach einer expliziten Antwort gefragt wird, muss man ja zwei Antworten geben. Ich glaube, wir waren bei Nightwatch, Nachtwache, ich glaube, da waren wir sehr gut.
Oh ja. Ja, waren wir. Das hat gut harmoniert. Aber wir haben uns ja auch im Real Life gegenübergesessen.
Ja, das stimmt. Siehst du, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Und bei The Burning? Bei The Burning nicht.
Nee. Bei The Burning liegt es wahrscheinlich auch an der Art des Films. Sonst hätte ich auch nicht Prom Night gesagt, weil das sind so Filme, die man von Grund auf nicht allzu ernst nimmt. Und bei Nachtwache saßen wir uns gegenüber. Das gibt ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann miteinander spricht, als wenn man sich einfach über so einen kleinen Bildschirm sieht.
So, und dann geht's jetzt ja weiter mit unserer aktuellen Staffel, mit unserem aktuellen Projekt und als Eröffnung die Frage, unser aktuelles Monster of the Week. Ist es wirklich, so wie es im Titel steht, der Jersey Devil oder ist es vielleicht doch eigentlich Rob?
Rob.
Wir werden auch rausfinden innerhalb der Folge, wer Rob eigentlich ist, wenn es bei dir jetzt
Genau.
gerade nicht Klick macht.
Nee, macht's auch gerade nicht. Ich muss richtig doll überlegen. Och, ich weiß, wer Rob ist. Ich weiß,
Hayden und Pick.
Agent Hayden, Agent Pick.
X-Akten auf dem Kaffeetisch.
Monster of the Week. X-Files.
Ja, wie findest du denn die aktuelle Folge, die wir heute besprechen werden?
Ich sage, ohne darauf einzugehen, warum ich sie gut finde. Okay? Oh, jetzt habe ich
Bitte.
es schon verraten. Hups. Ich finde diese Folge gut und sie gefällt mir und ich weiß gleichzeitig, dass ganz viele Menschen, auch viele Menschen, deren Meinung ich jetzt im Internet oder so schätze, diese Folge nicht mögen. Vielleicht ist diese Folge für mich, wir hatten das schon mal, so ein Guilty Pleasure, weil ich sehe natürlich auch die Defizite der Folge. Aber sie gefällt mir trotzdem. Und wie ist es bei dir? Du fragst ja nicht umsonst.
Ich mag sie nicht.
Ja, super.
Ja, darüber werden wir ja wahrscheinlich noch sprechen. Ich muss aber sagen, ich finde das aufregend, weil das ja eine wirklich für unseren Podcast, für unser Projektchen hier eine völlig neue Herausforderung ist. Wir haben ja schon den einen oder anderen Film besprochen, wo wir jetzt nicht sagen, das ist ein absolutes Highlight in der Geschichte des Films, aber ja trotzdem immer Filme, mit denen wir uns irgendwie wohlfühlen, wo wir denken, darüber können wir was erzählen. Und hier widmen wir uns ja jetzt auch Sachen, wo wir vielleicht, ich bin mir sicher, es wird Folgen geben, da ist es genau andersrum, die ich irgendwie abfeier und du eher skeptisch bist. Und heute ist es mal soweit, da bin ich gespannt.
Ja, jetzt ist es ein bisschen wie mit Prom Night. Jetzt bin ich schon im Verteidigungsmodus. Ich habe mir hier so zwei schwarze Streifen unter den Augen gemalt, wie die Navy Seals oder so. Und bin jetzt im Kampfmodus.
Ja, ich habe auch ein kleines Butterfly in der Hosentasche.
Ja,
Das schnipse ich immer auf. Aber erstmal zu den wichtigen Sachen des Lebens. Hast du einen Kaffee bei dir?
ich habe einfach einen Kaffee bei mir.
Ich habe auch einfach einen Kaffee bei mir, aber ich habe den in einer besonderen Tasse, nämlich in der Black Bear Inn, ein Hotel, wo wir berufsbedingt mal sein durften in Kalifornien. Und das war so waldmäßig und ich dachte, das passt heute ganz gut. Und dann habe ich, und jetzt geht's schon, wir werden einige Attraktionen haben in dieser Folge, weil ich finde die Folge so nicht so gut, dass ich dachte, ich muss das jetzt hier so ein bisschen aufpeppen. Wir werden heute einen Quiz haben, ja, ihr werdet ein bisschen historisches Wissen erfahren und wir werden jetzt eine kleine Challenge machen. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Heiligabend ist bei uns, wir sind eine große Familie, ich habe viele Geschwister, die haben viele Kinder, das sind alle da. Das ist, Heiligabend ist ja wahrscheinlich bei vielen auch sowas, was über das Jahr eine unglaubliche romantische Konnotation erfährt. Und wenn es dann aber soweit ist und man ist am Nachmittag da, denkt man sich, oh Gott, ist das viel und anstrengend. Aber es ist ja trotzdem irgendwie schön. Um das Ganze noch viel anstrengender und aufregender zu machen, werden bei uns die Geschenke erwürfelt. In einer Würfelrunde. Man würfelt und wenn man eine 6 hat, bekommt man ein Geschenk. Man kann sich also jetzt überlegen, bei so vielen Menschen, und es sind weit über 10 Menschen, wie lange das ungefähr dauert. Jedenfalls hat sich als Running Gag in dieser Tradition irgendwann der sogenannte Naschteller, inzwischen ist es eigentlich ein Naschbeutel, der Naschteller hat sich etabliert.
Ja.
Und das ist das letzte, ja, der Naschteller, das ist das letzte Geschenk, was man bekommt. Danach ist Schluss, danach kriegt man keine Geschenke mehr. Und manche, die irgendwie heute mal viel Glück haben mit 6 Würfeln, sind irgendwie in dem ersten Viertel des Abends schon fertig und müssen dann zugucken, wie alle anderen noch Geschenke kriegen und man sitzt traurig am Tisch. Jedenfalls, in diesem Naschteller oder Naschbeutel sind verschiedene Sachen drin. Und es gibt zum Beispiel Sachen, die einer jetzt weniger mag oder mehr mag. Ich mag zum Beispiel kein Blätterkrokant. Ich weiß, du liebst Blätterkrokant, deswegen wartet dann dieser Blätterkrokant immer hier auf dich, wenn du das nächste Mal kommst. Dieses Jahr war aber kein Blätterkrokant drin. Und ich habe gesagt, wow, meine Mom hat es endlich verstanden. Ich mag kein Blätterkrokant.
Ja, aber es liebe gab Grüße an deine Mom. Ich bin total glücklich darüber, dass sie es jetzt verstanden hat.
Es gab scheinbar kein Blätterkrokant. Es war keine bewusste Entscheidung. Aber es waren so eine Milka-Bälle drin. Ich zeige die mal in die Kamera und beschreibe sie dann. Das sind so wie eingewickelte Bonbons und da sind Kugeln drin. Und ich habe hier ein braunes, ein rotes und ein... Ich würde sagen, senfgelb, goldgelbes. Und ich weiß, eins davon ist Blätterkrokant. Und das ist jetzt so ein bisschen das...
Der Thrill.
Genau so ist es. Und du darfst jetzt sagen, welches ich essen soll.
Das rote.
Okay. Ich bin mir relativ sicher, es könnte Marzipan sein. Ich mache hier so ein bisschen... Ja.
Ich wünsche dir Marzipan, aber nachdem du gesagt hast, du findest die Folge nicht so...
Es ist Marzipan.
Ach, schön.
Ich mag Marzipan. Magst du Marzipan?
Na klar, ich mag alles.
Du magst eigentlich fast alles, ne? Mhm. Was hast du denn dabei?
Ich habe Kekse.
Aber jetzt sag nicht wieder Nusskarree.
Nee, ich habe Kekse. Und ich habe versucht, wirklich, ich bin in den Supermarkt gegangen und habe mir gesagt, ich versuche den langweiligsten Keks zu kriegen.
Wegen der Folge?
So einen richtig geilen Keks durfte ich dazu nicht essen, weil mich die Folge schon so erregt hat, positiv. Also ich wäre total durchgedreht. Deswegen musste ich mich so downen, so runterfahren. Und dann habe ich gesagt, da funktioniert ein langweiliger Keks. Der klassische Leibniz-Keks ist ja ein Klassiker. Der hat auch viele Fans, so, weil er so einfach ist. Und ich habe mir gedacht, um das noch einfacher zu machen, habe ich mir den Leibniz-Keks in der Vollkorn-Variante geholt.
Boah! Was heißt der für eine Nutri-Score?
C. Ich glaube deswegen, weil vielleicht versucht man den Geschmack mit Zucker rauszuholen, aber besonders süß schmeckt er nicht.
Sehr wahrscheinlich.
Der schmeckt nicht besonders süß, muss ich sagen. Ich bin positiv überrascht, was letztendlich auch wieder zu der Folge passt.
Das ist auf jeden Fall so ein Keks, den kann man auch mal gut 120 Jahre in seinem Prepper-Bunker lagern und der schmeckt immer noch genauso scheiße wie vorher.
Richtig. Und man hat aber das Gefühl, man isst was Gesundes, weil
es
steht nicht nur auf der Packung Vollkorn, sondern auch auf jeden Keks.
Dass man das nicht vergisst.
Nee, das ist wirklich hilfreich, weil wenn man dann da sitzt und hat die halbe Packung, sagt, naja, esse ich noch ein oder nicht? Und dann blitzt dieses Wort auf Vollkorn. Naja.
Stell dir mal vor, du hast GästInnen und du legst die natürlich, wie es sich gehört, ohne Verpackung auf den Tisch, also auf so ein Tellerchen und dann beißen die rein, denken sie, warum schmeckt denn der so scheiße? Und dann gucken die da drauf und sehen, ah ja, okay, hat Christoph wieder Vollkornkekse gekauft.
Vollkornkekse. Nee, und in Kombination mit Kaffee gedippt, sag ich nur eins, Deluxe. Eine Sache muss ich dazu noch sagen, weil wir nehmen ja jede Woche eine Folge auf und sich dann immer nur mit Keksen zuzuballern, uns ist natürlich die Gefahr von Zucker und so ist uns bewusst. Und wenn man solche Kekse holt, das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber man isst nicht die ganze Packung. Der Suchtfaktor ist sehr gering.
Das hat auch einen großen Fitnessfaktor.
Ja, richtig.
Der Teufel von Jersey.
Ja.
Wollen wir einsteigen, Christoph?
Der Teufel von Jersey, im Original The Jersey Devil, stammt aus der Feder von Chris Carter. Regie führte Joe Napolitano. In den USA erschien die Folge im Oktober 1993 und in Deutschland im Oktober 1994. Jersey 1947. Eine Familie ist es nachts mit dem Auto unterwegs. Eine Reifenpanne zwingt sie anzuhalten. Kurz darauf wird der Fahrer des Wagens von einer Kreatur in den Wald gezerrt. Ein Suchtrupp kann nur noch seine Leiche bergen. Dem Toten fehlen beide Beine. Willkommen zu unserer zweiten Monster of the Week Episode.
Ist das unser erster, ich weiß nicht, ob noch welche kommen, aber unser erster Histo-Flashback, also wo der Prolog nicht quasi den zu behandelnden Fall zeigt.
Ja, ist er. Also das ist der Flashback zu einer alten X-Akte. Und es ist auch gleichzeitig die erste Monster of the Week-Folge, die Chris Carter geschrieben hat, der Erfinder der Serie. Der Flashback spielt ja 1947, was vielleicht für den Jersey Devil total uninteressant ist, aber viele Akte X-Fans wissen ja, 47 ist Roswell-Jahr. Hat für die Folge nichts zu bedeuten, könnte aber schon so ein spiniger Verweis von Chris Carter sein.
Was ich interessant fand an dieser Folge, war, dass zum zweiten Mal, und bei Toomes war es ja eigentlich auch so, bringt Scully eigentlich diesen Fall zu Mulder.
Ja, fand ich super. Sie kommt da rein, stellt diesen Fall vor, aber irgendwie wiegelt sie dann ab. Also geht gleich einen Schritt zurück. Mulder springt sofort an, erzählt von dieser alten Akte, also von den Geschehnissen aus dem Prolog, und dann fängt sie an, eher ungläubig zu reagieren. Das ist seltsam.
Vielleicht ist das so ein Ding, das kennt man auch eigentlich. Ich mache jetzt mal ein Bild auf, ohne dass das explizit an jemanden dran ist. Man hat einen Freund oder eine Freundin und diese Person ist total Kaffee interessiert und kennt sich total damit aus, weiß, was Extraktion ist, weiß, was verschiedene Röstaromen sind, was verschiedene Röstfarben sind. Und dann sieht man irgendwo was, einen Bericht im Fernsehen oder sieht irgendeinen Kaffee im Supermarkt und denkt sich, oh, das muss ich dieser Person erzählen. Mhm. Und mit dem Aussprechen dieses Erzählens ärgert man sich eigentlich schon fast, weil man nicht als Antwort einfach bekommt, oh, ist ja interessant, sondern diese Person geht sofort voll rein und packt das komplette Nerdwissen aus. Vielleicht ist es genau so eine Situation.
Ich würde sagen, das ist so eine Situation, eventuell sogar noch so fehlkalkuliert, dass Scully ihn ein bisschen foppen wollte mit, da wurde was gefunden, und rechnet einfach nicht mit Mulders Enthusiasmus. Und dann ist so mitgefangen.
Ja, was ich auch erstaunlich finde, ist, dass Mulder wirklich alle X-Akten aus dem Kopf kennt.
Das ist super. Und ich wäre auch dafür, du hast ja letztens erzählt, man plant höchstwahrscheinlich eine neue Akte X-Serie, Staffel, also nicht mit den alten Protagonisten, sondern mit neuen. Man könnte die auch historisch anlegen, weil die Fälle, auf die Mulder zurückgreift, haben ja meistens dort schon ihren Ursprung, gerade diese UFO-Fälle. Und theoretisch könnte das auch eine Akte X-Noir-Folge sein oder Serie. Mhm. Nur als kleiner Tipp für die Macher, ja. Und Macherin. Ja. Also was ich toll finde an dieser Folge ist, und das sagt nichts über die Qualität aus, ist, dass wir unsere erste Folge, die wir besprochen haben, gezeichnet, spielt ja in einer waldigen Gegend. Dann hatten wir eine, die spielt im urbanen Raum. Und jetzt unsere dritte Folge verbindet beides. Wir fangen im Wald an und haben Ermittlungen, die im urbanen Raum spielen und es endet wieder im Wald. Es spielt ja, wie der Name schon sagt, in New Jersey und zwar konkret in der Umgebung von Atlantic City. Quiz. Talk.
Wir spielen jetzt Quistoff. Nämlich, wir spielen Atlantic City versus, vielleicht kannst du, das ist schon die erste, ist noch nicht eine offizielle Frage, aber für dich zum Reinkommen, mit welcher Stadt, mit welcher themenverwandten Stadt könnte man Atlantic City vergleichen?
Las Vegas.
Mit Las Vegas, exakt. Wir spielen Atlantic City versus Las Vegas. Und es geht ganz einfach los. Wer hat mehr Einwohner? Las Vegas oder Atlantic City?
Las Vegas?
Richtig. Sehr gut. Las Vegas hat 641.903 EinwohnerInnen und Atlantic City hat 38.497 EinwohnerInnen. Sehr, 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 sehr viel weniger. Welche Stadt wurde als erstes gegründet? Las Vegas oder Atlantic City?
Das ist wirklich raten. Ich sage Las Vegas.
Falsch. Las Vegas wurde 1903 gegründet, Atlantic City 1854.
Oh, ist gar nicht so weit entfernt.
Welche Stadt hat mehr Regentage?
Ich muss das kurz visualisieren. New Jersey liegt ja oben im Norden, Ostküste, glaube ich. Ich würde sagen Atlantic City.
Richtig, und das nicht mal knapp. Las Vegas ist ja Wüstenstadt, hat ja nur 17,4 Regentage und Atlantic City tatsächlich 90,9. Wer hatte das erste Casino?
Ich sage jetzt einfach nur, weil sich Las Vegas anbietet, Atlantic City.
Ja, ist falsch.
Ach Mann, das war ein Trick.
Las Vegas hat 1906 schon das erste Casino verzeichnet und Atlantic City, das finde ich sehr überraschend, tatsächlich erst 1978. So, und jetzt auch eine einfache Frage, aber natürlich stecken in diese einfachen Fragen ja ein bisschen Informationssachen drin. Wer hat die meisten Casinos?
Las Vegas.
Ja, tatsächlich, es ist so ein bisschen, weil da geht es auch ganz viel um Gebiet, ganz viele Casinos sind so angrenzend und sind in der Umgebung. Ich habe Zahlen gefunden zwischen 100 und 144 und Atlantic City hat 31. Mhm. So, und mit einem cleveren Move komme ich zurück zur Folge zurück. Ich weiß auf jeden Fall, wer definitiv keine Aufnahme in einem Casino gedreht hat und es trotzdem eine gibt, nämlich unser lieber Reisefreund David Duchovny in einer sehr, 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 sehr hässlichen Blue Box.
Richtig.
Blue Box oder Green Box Aufnahmen.
Aber jetzt kommt's. Für den Medienprofi wie Matthias, dem ist es natürlich sofort aufgefallen. Ich musste es erst lesen und zurückspulen. Und dann habe ich das meiner Freundin gezeigt und sage so, natürlich neunmal klug. Hier, guck mal. Krass, war Spielcasino. Und dann sage ich, der ist da gar nicht. Und dann achtet man auf die Ränder der Figur von Mulder
ja.
In dem Fall.
Das muss jetzt aber, wir machen uns natürlich immer über Duchovny lustig, aber das kann ja auf ganz viele andere Gründe haben, dass es natürlich günstiger ist als so ein Casino für so eine publige, er telefoniert da glaube ich, für so eine publige Aufnahme zu schließen oder irgendwie zu reservieren, das dann irgendwie mit so einer Stock-Footage im Hintergrund anzureichern. Ja. Das kann ich mir auch produktionstechnisch vorstellen, dass das einfacher und günstiger ist.
Ja, und es ging, man wollte einfach zeigen, wie Duchovny seine Zeit verbringt, weil Scully fährt ja weg dann, die hat ja ein Familientreffen und Duchovny versucht sie ja noch einzuladen, dass sie dort bleibt, weil er einfach Bock auf Atlantic City hat und dann geht er abends ins Spielcasino. Also das FBI weiß schon, wofür es seine Gelder rausballert.
Das habe ich mir genau aufgeschrieben. Denkst du, er geht dann erst, also glaubst du, er hat ein Budget? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Art Budget gibt, wo man gar nicht so viel nachweisen muss. Die sind ja jetzt irgendwie 3,5 Stunden, hat Scully gesagt, glaube ich, gefahren. Zahlt er das aus eigener Tasche und holt sich später zurück. Das ist wahrscheinlich schon bewusst gewählt, dass man nie erfährt, wie das so läuft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er für diesen Gig, der ja alles andere als offiziell ist, irgendwelche Spesen zurückbekommt.
Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass der das alles selbst bezahlt. Seine Anwesenheit oder die Anwesenheit auch später von Scully, die ist ja da nicht erwünscht.
Nee.
Also, was soll denn der da einreichen? Das muss ja alles begründet werden. Aber vielleicht, jetzt sind wir so im Serienuniversum, wo man einfach akzeptieren muss, dass das keine Rolle spielt. Er fragt ja noch nach einem Leihauto, nach einem Leihwagen. Das heißt, er gibt schon an, dass er wegfährt. Und wahrscheinlich muss er auch, wenn er zurückkommt, angeben, wie viele Kilometer er verbraten hat und so. Also es ist keine Geheimmission.
Ja, vielleicht ist es aber auch so, dieser Fall von 47, der ist ja eine X-Akte.
Ja.
Und wenn er die behandelt, dann hat er vielleicht ja trotzdem einen Etat und muss das wahrscheinlich auch nicht. Die haben so viel zu tun, bis ins kleinste Detail, außer es sind jetzt irgendwie mehrere 10.000 Dollar, muss er das vielleicht auch nicht begründen. Ja. Sondern er hat halt ein Etat pro X-Akte oder was weiß ich. Und so funktioniert es dann. Sagen wir es uns einfach so.
Ja, und man weiß ja auch nicht, die Oberen, die Scully dorthin geschickt haben, um Mulder zu überprüfen, sind vielleicht auch einfach froh, dass er sich um den Teufel von Jersey kümmert, statt um Außerirdische und Geheimprojekte der NSA. Und sagen, dann soll er lieber dort im Wald rumrennen.
Richtig,
ja. Was er dann auch so macht, da gibt es ja so eine absurde Szene. Mulder fragt zum Park Ranger, wie lange geht es noch nach Hause, und der sagt dann so 1 oder 2 Kilometer, und dann latscht Mulder los in seinem Business-FBI-Anzug durch den Wald. Und da habe ich gedacht, wenn ich diesem Menschen im Wald begegnen würde, also das ist wirklich spooky.
Das ist fast noch mehr spooky, als wenn man dem Jersey Devil
begegnet. Ja, richtig. Und da bin ich auch schon zu einem Punkt, über den ich reden will. Und zwar Mulder und der Wald, der Anzug und der Wald, das ist für mich eine Folge der Kontraste. Und ich finde, die Kontraste sind sehr schön herausgearbeitet. Manchmal auch ein bisschen offensiv. Also unter uns gesagt platt. Aber man spürt sie. Das geht schon damit los, dass wir den Kontrast haben zwischen Wald und urbanen Raum. In dem Fall eben den kurzen Splitter von dem Spielcasino und die Obdachlosenunterkunft. Dann gibt es einen Kontrast zwischen den Menschen, die Mulder und Scully helfen. Das sind nämlich in der Folge Dr. Diamond, Experte für wilde Menschen. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Expertentum ist. Ich meine, ich wohne hier in Lichtenberg, da muss ich auch dafür ein Experte sein.
Könnte mir aber vorstellen, dass du in Lichtenberg dafür auch vielleicht ein gutes Fördermittel bekommst. Ja.
Garantiert. Und dann gibt es noch einen sympathischen Park Ranger namens Peter Boole. Und die beiden unterstützen eben Mulder und Scully. Und als Kontrast dazu hat man die Polizei, speziell so ein Police Detective Thompson, der nach dem anderen sympathischen Charakter aus dem Film Das Nest, den ehemaligen Kommilitonen von Scully, auch ein heißer Anwärter auf Platz 1 der sympathischsten Charaktere ist. Und diese und überhaupt die ganze Polizei in Atlantic City, die sind alle unsympathisch, durchweg. Und das ist auch ein Kontrast zu diesen Menschen, die dort helfen.
Was ich aber hier wieder finde, ist nur eine kleine Nuance, die ich sehr, sehr interessant finde, die wieder gut einen Charakter beschreibt, ohne dass es über den Charakter direkt läuft. Es gibt so eine Szene, es ist die erste Autopsie, wo Mulder und Scully einfach auch reingehen, ohne, also ein bisschen das Ärgernis von diesem Detective kann man auch schon auch verstehen, weil es ist sehr, sehr übergriffig, was die da machen. Und dort ist eine andere Pathologin noch, die quasi zuständige Pathologin. Und ich finde, an ihrer Reaktion, wie sie doch überrascht ist, wie der Detective wirkt, scheint es so zu sein, als ob der nicht immer so ist.
Nee, glaube ich nämlich auch
nicht. Weil sie ist überrascht über seine Reaktion. Das heißt, die pieksen dort wirklich in ein sehr, sehr sensibles Thema, was den Detective zu seinem Verhalten auch erklärt. Man muss sagen, zum Ende, wir kommen ja dahin noch hin, der sympathische Detective kommt in der Folge nicht raus.
Nee, das eine Thema ist dort, ich nenne das immer gerne das weiße Hai-Dilemma. Es geht um Zuständigkeiten und es geht darum, dass Leute eine Gefahr wittern und handeln wollen. Und dann gibt es Leute, die das unterbinden möchten. Also wie bei dem Weißen Hai ist es halt Brody und dann der Bürgermeister. Und hier ist man wie der Bürgermeister beim Weißen Hai, möchten die Obrigkeiten und die Gesetzeshüter in dieser Folge, also von Atlantic City, den Tourismus am Leben halten und alles andere unterdrücken. Und ich finde, solche Reibereien mit höher- oder niedrig gestellteren Amtsträgern finde ich eigentlich immer spannend. Weil wer ist denn jetzt höher? Die städtische Polizei, hat die das Sagen oder das FBI? Und die städtische Polizei hat ja auch eine Wirkung auf die Menschen, die zumindest auf die Obdachlosen, die nicht positiv gesehen wird. Weil Mulder trifft irgendwann einen Obdachlosen und unterhält sich mit denen. Und eine der ersten Sachen, die der Obdachlose sagt, ist, sind Sie ein Cop? Und dann sagt Mulder, nein, ich bin vom FBI. Und darauf sagt der Obdachlose, ich zeig Ihnen was. So, also als hätte die Information, der ist vom FBI, hätte ihn schon lockerer gemacht. Und das zeigt wahrscheinlich, wie die Cops da drauf sind.
Na, nicht nur das, Da kann man ja auch vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker zu Las Vegas machen. Es gibt ja, das hat man schon in vielen Dokus gesehen oder in Berichten, es gibt in Las Vegas so einen Tunnel.
Ja.
Und in diesem Tunnel werden quasi alle Obdachlosen und alle eben von der Gesellschaft abgestoßenen Menschen werden quasi in diesen Tunnel rein gentrifiziert, weil es keinen anderen Ort gibt, weil es dort einfach scheiß heiß ist und die auf offener Straße nicht überleben würden. Gibt es halt nur diesen Tunnel als Rückzugsort. Und ich glaube, dass halt gerade in diesen Gebieten, die ja von Tourismus, nicht nur von Tourismus leben, sondern von wirklich reinem Geldmachtourismus.
Ja,
also jetzt nicht mal, dass man jetzt sagt, man hat irgendwie Notre Dame oder man hat irgendeine Attraktion. Es geht nur um Geld. Es geht, dass Menschen dorthin kommen und Geld dorthin bringen. Ich glaube, dass dann genau dort, so wie es in Las Vegas ist, und ich könnte mir vorstellen, dass das dann natürlich dort, wenn das so Mini-Las Vegas ist, ähnlich ist, dass man die halt versucht, aus dem Stadtkern, aus dem Stadtbild halt wirklich rauszujagen. Und das wahrscheinlich mit einer ziemlichen Härte.
Und die leben ja dort, die Obdachlosen, die leben ja in einer Gegend, wo auf den Hinterhöfen schon Fabrikhallen und dergleichen anfangen. Und dann gibt es auch so eine Szene, wo Mulder des Nachts draußen ist und dann kommt die Polizei und der wird sofort festgenommen, weil sie denken, der ist alkoholisiert. So, was der denen erzählt, da wird gar nicht gefragt, der wird einfach mitgenommen und kommt dann in die Ausnüchterungszelle. Wo er auch ein bisschen länger bleibt, aufgrund des Detectives, da des Police Detectives.
Ja, die Ausnüchterungszelle. Der sogenannte Drunk Tank, also im Original heißt das auch Drunk Tank, es ist scheinbar so ein Begriff. Der Begriff selber Drunk Tank kommt aus den USA, die Idee selber aber scheinbar aus Osteuropa. Also jetzt, ich sage jetzt mal Massenzellen, wo man alle, die nachts irgendwie mit Drogen zu tun haben oder stark alkoholisiert sind oder gewaltbereit sind, die wurden schon natürlich viel, viel länger einfach in einen Raum gekarrt. Und die Idee dieser Ausnüchterungszelle, da kommt nämlich auch eher der Begriff Sobering Stations, also eben wirklich Ausnüchterungszelle, kommt aus Osteuropa und wird als erstes erwähnt, scheinbar um 1951, durch den Psychiater Jaroslav Skála in Prag. Mhm. Da gab es einen dreimonatigen Testrun für eben so eine Ausnüchterungszelle. Der Unterschied eben, dass dort schon eher, ich sage jetzt mal, Drogen- und Alkoholvergiftete Menschen reinkommen und nicht eben alle einfach reingesperrt werden. Mhm. Der erste Besucher war auch ein russischer Schiffsingenieur und in diesem dreimonatigen Testlauf dieser Ausnüchterungszelle in Prag um 1951 war die Zelle nur 3 Tage lang leer. Der Rest war die voll. Das ist ein ziemlich besprochenes Thema, weil es sehr, sehr viel Kritik erntet, weil dieser Move, und das ist natürlich klar, mit einer sich verändernden Gesellschaft und mit einer sensibleren Gesellschaft hinterfragt man eben solche Sachen. Und dieser Move, einen Menschen, der betrunken ist und wo nicht hinterfragt wird, warum ist der betrunken, was hat der für gesundheitliche, wie ist seine Gesundheit, was hat der vielleicht ansonsten für Krankheiten, hat der, und da geht es ja schon los, ohne dass man über Krankheiten spricht, hat der neben seinem Alkoholismus vielleicht noch Drogen genommen, so dass sich die Drogen und der Alkohol vielleicht nicht vertragen und es lebensgefährlich wird. Das wird alles nicht hinterfragt. Die werden alle in diese Zelle reingesperrt und die am häufigsten auftretende Todesursache in Gefängnissen ist Suizid. Und da geht es ja auch schon los. Und die große Kritik an diesen Sachen ist, dass die halt nicht bewacht werden. Und wenn sie bewacht werden, dann wahrscheinlich nicht von einem medizinischen Personal. Da kommt es aber zu einem Dilemma. Es gibt natürlich Konzepte, dass man nicht mehr Zellen hat, sondern dass es richtige Einrichtungen gibt, wo, also sozusagen Ausnüchterungseinrichtungen, die aber irgendwie bezahlt werden müssen. Und da gibt es natürlich Konzepte, dass den Menschen das dann in Rechnung gestellt wird, aber da natürlich viele Menschen reinkommen, die das auf gar keinen Fall bezahlen können, wo wir dann wieder von der lebensbedrohlichen Situation sprechen. Ja, das ist eine kleine Abfahrt zum Thema Drunk Tank, wo sich Mulder befindet.
Ich finde das gut, dass du das mit eingebracht hast, weil ich habe das Gefühl, es dreht sich viel in der Folge darum, auch um die Ausgestoßenen.
Ja.
Was man auch auf die vermeintlichen Kreaturen münzen kann, dieses Ausgestoßensein. Da gibt es so eine tolle Szene, die steht bei mir unter der Rubrik Lieblingsszene. Das ist Mulder interviewt dann oder befragt den einen Obdachlosen, der sich bei ihm gemeldet hat, den ich vorhin schon erwähnt habe. Dann gibt er ihm seinen Hotelschlüssel und gibt ihm den und sagt, hey, du kannst da pennen bei mir. Jetzt kommt wieder dieses Klischee-Ding. Im Deutschen fragt der Obdachlose Mulder dann zum Schluss, ob es da eine Minibar gäbe. So, und dann bin ich auf den Originalton gegangen und da sagt er natürlich nicht Minibar. Was heißt natürlich, der sagt nicht Minibar. Der fragt, ob es Kabelfernsehen, in dem Fall, ob es HBO gibt.
Ah.
Und in Deutschland hat man gleich wieder gedacht, obdachlos Alki. Und hat das gemacht.
Das ist ja interessant.
Mulder grinst dann auch, als der nach HBO fragt. Ja, vielleicht war das auch so ein verstecktes Ding, weil ist ja auf Fox ausgestrahlt worden. oder wird ausgestrahlt, Akte X. Ich finde diese Szene richtig, richtig toll, weil ich habe ja immer viel und gerne kritisiere ich an Mulder herum. Mhm. Gerade im Vergleich zu Scully. Aber das sind so die Sachen, die machen ihn so sympathisch, weil er so dieses Underdog-mäßige fährt, der auch mit den Polizisten, die über ihn stehen, immer so sich gerne reibt. Das hatten wir ja auch bei Das Nest mit diesen Kollegen von Scully. Vielleicht, weil er sich auch identifizieren kann mit den Ausgestoßenen, weil ist er ja auch da unten im Keller.
Eine große Empathie, genau. Innerhalb des FBI ist er ja auf jeden Fall der Ausgestoßene, weil es gibt wahrscheinlich keine Etage unter seinem Keller, außer da, wo die geheimen Boxen stehen vielleicht. In den Mythos-Folgen, wenn dann auch viel diese so eine Grunge-Kids mitspielen und sowas, ja, dann ist er auch immer der am meisten Empathie zeigt und sich viel mit denen identifizieren und viel mit denen kommunizieren kann.
Mir gefällt das, wenn das so rausbricht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist ein bisschen platt, es gibt ja den Hotelschlüssel, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind 93, in der Fernsehlandschaft von 93, 94. Ich finde dann auch, selbst heute, so ein Statement, auch wenn es platt ist, ich finde es cool, dass man es macht. So, und ich war ja bei dem Thema Kontraste. Und jetzt kommen wir zum Kontrast, da können wir gleich wieder ein großes Thema aufmachen. Ein anderer Kontrast ist natürlich Mulders Suche im Wald versus Scullys Familienleben oder ist ja nicht Familie, sondern Leben mit ihrer Freundin und diesem Love Interest. Die Szenen werden ja auch gegeneinander geschnitten. Hast du da was?
Ich habe das grundlegend als Thema mit aufgeschrieben, dass es eine Folge ist, die sehr die Personal Needs von den beiden zeigt oder vermeintlich zeigt. Mhm. Das wird ja auch direkt angesprochen, mehrfach, dass Scully zu Mulder sagt, ja, ich fahre jetzt hier weg, weil ich habe nämlich noch ein Leben.
Mhm. Ist schon soapy und dann auch.
Ja, ja, ist auf jeden Fall sehr soapy. Und Mulder hat eben kein Leben, beziehungsweise sein Leben, und das merkt man ja eben genau an diesen Sachen, dass er eben da so eine Empathie zeigt, das ist sein Leben, das ist das, was ihm Spaß macht, das ist eben auch sein Hobby. So, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe nämlich auch selber, also na gut, wir machen hier diesen Podcast, das könnte man schon so ein bisschen als Hobby bezeichnen, aber ich bewege mich immer in diesem Mediending. Ja. Ich mache Fotografie, ich mache irgendwie Videos, ich mache Dokus für Theatersachen. Ich bleibe in diesem Medienkonstrukt und auch meine Hobbys sind Medien. So, und jetzt könnte man ja sagen, aber such dir doch vielleicht mal ein Hobby, was außerhalb des Medienspektrums ist. Habe ich aber keinen Bock. Mhm. Und genauso geht es Mulder vielleicht auch. Das ist halt eben. Und so wie wir es ja eben schon gesagt haben, wo wir vielleicht sogar denken, dass er das hier gerade alles aus eigener Tasche bezahlt, dann ist das sein Hobby.
Das ist sein Leben, seine Leidenschaft, also und seine Berufung.
Aber selbst gewählt. Und da kommen wir, glaube ich, wieder zu einem Kontrast. Scully sagt mehrfach, betont mehrfach, sie hat ein Leben, sie möchte jetzt weg, sie muss weg, sie geht dann zu diesem Kindergeburtstag. Es kommt zum Treffen. Auf diesem Kindergeburtstag ist ein geschiedener Mann, das ist der vorhin angesprochene Rob. Vielleicht eigentlich das Monster of the Week. Nein, das ist ganz bösartig, der ist total nett, Rob. Einfach vielleicht ein bisschen langweilig. Das, was sie jetzt als Leben bezeichnet, sie ist auf einem fremden Kindergeburtstag, also es ist ihr Patensohn, aber es ist nicht mal, ja, es ist wahrscheinlich, es hat das eine Wichtigkeit wie Familie, aber es ist nicht ihre Schwester oder sowas, sie hat einen Patensohn und ihr wird ein Date aufgezwungen mit diesem Mann. Sie ist jetzt auch nicht uninteressiert, sie hat ja schon, und da ist immer bei diesem Dilemma, was ich so fühle, sie hat, glaube ich, eine Vorstellung von dem, was sie als Privatleben noch haben möchte. Mhm. Aber ob sie das tatsächlich möchte oder ob sie das jetzt hier, ob sie diese Sachen nur macht, weil sie ihr aufgezwungen werden, das stelle ich arg in Frage. Ja. Weil eben dieses Privatleben, was sie sich wünscht, ist in dieser Folge auf jeden Fall eher ein aufgezwungenes, aufgedrücktes. Und sie fühlt sich da drin ja auch nicht wohl.
Das ist einfach Ausdruck ihrer Sehnsucht. Also sie sehnt sich danach und dann geht man auch falsche Wege, weil man denkt, es wird, die Sehnsucht wird dort befriedigt, weil man immer die Hoffnung hat. Sie ist halt so ein Single. So ein Single, der sich sagt, die Arbeit soll nicht alles sein in meinem Leben. Deswegen mag ich die Folge, speziell auch die ersten Staffeln, weil Scully strahlt oftmals trotz dieser Sehnsucht so eine Leichtigkeit aus, auch im Umgang mit Mulder. Und so weiter die Staffeln voranschreiten, so mehr wird sie auch zu einem Mulder. Oder zu einer Mulder. Und dann gibt es nur noch die, Arbeit und die Witze und dieser fluffige Umgang miteinander. Und das verschwindet so ein bisschen. Sie wirkt dann irgendwann auch so depri. Es passieren auch schlimme Sachen. Sie hat ja allen Grund dazu. Aber jetzt ist es halt so ein bisschen, dazwischen kommt immer so was Screwball-mäßiges. ja, wenn die sich so unterhalten. Und das finde ich ganz sympathisch irgendwie. Das lockert das auf. Und in der Folge, ja, hat man vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube auch zu verstehen, was die Macher in dem Fall, also Chris Carter, damit wollte. Da gibt es halt ganz viele Anspielungen, die halt auch irgendwie plump sind. Es geht dann um dieses Wesen, um diese Kreaturen, der Teufel von Jersey. Und dann gibt es einen Cut hin zu Scully und diesem Kindergeburtstag und die Kinder rennen wie wild rum. Ob das nicht die wahren Teufel sind. Und dann
Es wird sogar ausgesprochen, dieser Vergleich.
Ja, und richtig. Und dann macht ihr das eine Kind macht ja auch mit so einer Gorilla-Planet der Affenmaske da irgendwie auf. Ja. Ja, also das ist schon ganz plump. Könnt mir aber vorstellen, dass das so die Intention war. Ist denn das, was du suchst, wirklich nicht weniger kompliziert als das Leben an Mulders Seite? So von den Verantwortungen, die man zu tragen hat und so weiter. Ich mag diese Szenen. Ich würde aber auch sagen, die sind sehr doll mit Augenrollen behaftet. Auch bei mir, auch wenn ich sie mag. Und wie sehr ich diese Alltagssachen in Akte X in dieser Serie mag, zeigt auch eine andere Szene. Und zwar, Mulder hat eben diese krasse Nacht in der Ausnüchterungszelle gehabt. Und dann kommt Scully und dann fahren die in so ein Diner. Und dann essen die und man sieht, und das sieht man nicht oft in amerikanischen Serien, man sieht, dass Mulder da wirklich ist. Der redet auch mit vollem Mund. Der stopft sich das Essen rein und die Kamera fährt dann so ein bisschen zurück und er sitzt wie so ein Lappen am Tisch und ich weiß nicht warum. Er könnte ja auch so tun, als ob er isst. Mhm. So, da gibt es zum Beispiel bei Das Nest eine Szene, wo Scully mit den Kommilitonen, ehemaligen Kommilitonen da am Tisch sitzt. Und da habe ich dann auch Pause gemacht und wollte sehen, ob sie wirklich die Gabel in den Mund nimmt. Das ist aber so geschnitten. Also man sieht ja auch, die kaut nicht echt. Ich kenne mich mit Schauspieler und Schauspielerinnen nicht aus oder überhaupt mit Schauspiel. Ich weiß nicht, was die Motivation ist, für den einen zu sagen, ich esse nicht und für den anderen wiederum, ich hau mir jetzt trotzdem den Bauch voll. Weil man sieht wirklich, wie er mit vollem Mund spricht. Vielleicht passt das auch zu Mulders Rolle. Aber ich glaube, das kannst du sogar besser beantworten.
Genau, da gibt es unterschiedliche Sachen. Also ich von anderen Serien und Podcasts über Serien weiß ich, wenn das jetzt kein toxisches Arbeitsumfeld ist und man viel bespricht und einander lässt, dann ist das so, dass das in den meisten Fällen den Schauspielenden überlassen ist. Außer es ist jetzt natürlich signifikant wichtig für diese Szene, dass etwas gegessen wird. Aber auch dann gibt es natürlich Schnitte, wo man ausspucken kann, wie auch immer. Und ich glaube, da gibt es höchst unterschiedliche Herangehensweisen. Manchmal ist es auch ein Fehler. Also, dass man sagt, man fängt jetzt die Szene an und ich habe jetzt gerade Hunger und habe hier einen Teller Pancakes und esse den mal und esse den für 3 Einstellungen oder 3 Takes, dann kommst du da nicht mehr raus. Weil dann gibt es natürlich die Leute, die für die Continuity verantwortlich sind, die dann halt sagen, du musst das jetzt weiter essen. So, egal, ob dir jetzt schlecht ist oder nicht. Mhm. Also wenn man, so wie meine Informationen sind, wenn man sagt, oh nee, heute möchte ich mir vielleicht nicht für 20 Takes diese Pancakes reinknallen, dann sollte man von Anfang an was finden. Ein guter Trick scheint es zu sein, oder das ist so Common Sense an vielen Sets, ist viel zu spielen mit der Gabel auf dem Teller. Mhm. So wie wenn man noch ein bisschen Kartoffelbrei übrig hat und den zusammenschiebt zu einem Ding, das kann man viel machen. Und dann natürlich immer so ein bisschen den Löffel kurz vorm Mund und sowas.
Das macht Scully.
Und es gibt aber, und bei The Office ist es zum Beispiel der Rainn Wilson, der den Dwight Schrute spielt, der, sagt man sich in dem Podcast, geht immer voll rein. Und frisst auch. Also da kann man wirklich sagen, frisst. Es gibt dort auch eben eine Szene in einem Diner, wo der Pancakes isst und der haut die sich hinter und dann erfährt man so behind the scenes, dass der die einfach isst, ohne Ende. So, und dann gibt es andere, der Steve Carell, der Michael Scott spielt bei The Office, der muss relativ häufig irgendwas essen, Torten und sowas. Und da ist es zum Beispiel so, dass er die essen muss. Dass er die zumindest in den Mund nehmen muss. Ja. Und dann weiß man immer, okay, nach 4, 5 Takes wird ihm schlecht, aber der muss da jetzt halt durch. Also da gibt es so unterschiedliche Sachen. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich, und so ein Standing hatte David Duchovny garantiert, wenn er jetzt sagt, ich habe keinen Bock, das zu essen, dann hätten sie Wege drumherum gefunden. Und wenn man ihn wirklich essen sieht, dann würde ich behaupten, hatte der Bock drauf.
Denke ich auch. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, wo wir beim Thema Essen sind. Denn es gibt Kreaturen in dieser Folge, die haben mächtig Hunger.
Rob
auf alle Fälle. Und das eröffnet für mich schon das größte Fragezeichen in diesen X-Akten. Weshalb heißt die Episode eigentlich Der Teufel von Jersey? Also, wir haben da ein Wesen. Ich schaue jetzt einfach mal so ein paar Sachen rein und dann kannst du ja anknüpfen. Wir haben da ein Wesen, auf das ganz viele Merkmale anderer Wesen sprechen, die auch immer wieder erwähnt werden. The Jersey Devil. Bigfoot findet Erwähnung. Allgemein das Wort Primaten. Wolfskinder wird nicht erwähnt, aber könnte man reindeuten. Neandertaler als Missing Link wird erwähnt. Kannibalen. Und was nicht erwähnt wird, aber was man reindeuten könnte, weil das aus Kanada kommt, ist so der Wendigo, als auch ein Mischwesen. Um Mulder, der sehr involviert ist in diesem Fall und sich ja damit auskennt, schon seit der Kindheit ist er fasziniert davon, fasst die erste Begegnung auch so zusammen, sagt zu Scully, sie hätten sie sehen sollen. Sie war schön. Da habe ich mir gedacht, ja, Mulder hat all meine Fragen beantwortet. Ja, was ist das, der Teufel von Jersey? Also, es lässt ja viel Spielraum offen. Hast du für dich eine Antwort gefunden oder wie würdest du das zuordnen, dieses Monster?
Tja, das ist ja auch ein interessanter Fakt an der Folge und ich springe jetzt mal schon zum Ende, auch wenn wir in jeder Folge sagen, wir machen das nicht so, aber um die Frage, glaube ich, zu beantworten, legt das die Folge selbst ja eine Theorie fest, beziehungsweise schließt eher viele Theorien aus. Mhm. Wenn man das Ende,
ja,
und es wird so sein, dass nach einer, also sie töten diese schöne Frau,
ja,
als Mulder bezeichnete schöne Frau, und auch den Mann, wenn ich mich recht erinnere, also den dazugehörigen Mann.
Genau, der wurde davor schon getötet und der verschwindet unter ominösen Umständen, verschwindet er aus der Leichenhalle. Also sein toter Körper verschwindet und damit haben Scully und Mulder nicht mehr die Möglichkeiten, ihn zu untersuchen.
Genau, und ganz zum Schluss sind auch noch Kinder zu sehen. Offspring.
Ja.
Wenn man all diese Fakten so nimmt, wie sie in der Folge zu sehen sind und eben nicht in alle Richtungen noch Mulder-mäßig rumdeutet, ist das keine Folge des Übernatürlichen.
Sehe ich genauso. Über Wikipedia kommt man zum Artikel, da geht es um Waldmänner. Ich weiß nicht, warum es keine weibliche Form gibt. Da steht einfach Waldmänner. Und der Artikel ist ziemlich lang.
Vielleicht Artverwandte vom Weihnachtsmann.
Ja, richtig. Ja, was machen die? Basteln Sachen aus Holz im Wald, die er dann verschenken kann. Da kommt man auf Waldmänner. Und da geht es um eben Menschen, nehmen wir mal das Wort Männer jetzt weg, um Menschen, die in den Wäldern leben. Und da gibt es Erklärungen, wo die eben kannibalistisch leben, bis hin, dass die unentdeckt leben und gar keine Berührung mit Menschen haben. Also dieser Begriff, dieser Waldmenschen, ist sehr weit gefasst. Ich habe einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die in der Serie benannt werden. Das haben wir ja auch schon bei Tooms gemacht aus der Folge Das Nest. Also die Frau, um die es da geht, der weibliche Waldmensch, ist 20 bis 30 Jahre alt, laut Scully. Der Mann war um die 40, glaube ich. Sie hat einen schmutzigen Körper, also einen Körper, der, wo man sieht, dass sie in der Natur draußen lebt, unbekleidet. Eine voluminöse Haarpracht, würde ich das mal nennen.
Ist gut,
beschreibt es gut. Sucht im Müll nach Nahrung, habe ich mich allerdings gefragt, fressen ja Fleisch oder essen Fleisch, was sie dann dort sucht.
Essensreste vielleicht.
Ja, Essensreste oder vielleicht Baumaterialien oder was auch immer. Für die Wohnstätte, die die haben, die sehen wir ja nicht. Kann gut klettern und ebenso gut Gliedmaßen abreißen. Von anderen. Also es fehlen ja Beine und Arme. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen Schubladendenken. Man sieht diese Frau und man sieht diese Frau mit ihrer Körperlichkeit und fragt sich dann, wie sie Gliedmaßen abreißen kann. Aber, deswegen meinte ich, das ist jetzt Schublade, welche Kraft diese Kreatur hat. Das sieht man ja nicht. Also das sieht man einmal, dass sie sich einfach auf Mulder raufsetzen kann. Und die Zähne finde ich unmöglich. Auf Mulder raufsetzen kann und er in einer Mischung aus Interesse, Erstaunen, Angst und Lust zu ihr emporguckt. Vielleicht ist sie auch sehr kräftig. Das kann ich nicht sagen.
Mulder spürt auf jeden Fall Love-Vibes.
Ja, absolut, absolut. Deswegen, danach kommt ja gleich sein Ausspruch, sie ist schön. Und er sagt, sie bewegt sich wie eine Katze, schnell und anmutig. Das sind so die Dinge, die als Beschreibung in der Serie vorkommen. Daneben gibt es diverse Theorien von Mulder und eben den vorhin angesprochenen Wissenschaftler Dr. Diamond. Und eigentlich auch Theorien von der örtlichen Polizei. auch wenn sie diese Theorien nicht immer äußern, aber dadurch, dass sie die anderen Theorien negieren, sagen sie ja auch, was sie denken. Also das sind einfach Wesen, die man erschießen muss, aus Sicht der Polizei. Ja, es gibt, da kann ich gar nicht näher drauf eingehen, weil ich gar nicht so viel darüber recherchiert habe, es gibt eine Figur, ein Fabelwesen, das der Teufel von Jersey heißt. Dieses Wesen hat allerdings Flügel und es gibt ganz viele Sichtungen, die ganz ebenso viele unterschiedliche Gestalten auch beschreiben. Man könnte fast sagen, jede Sichtung beschreibt ein anderes Wesen. Da hat es dann bei der Recherche bei mir auch aufgehört.
Ja, es ist auf jeden Fall die Bilder, die man so sieht, die haben viele Gemeinsamkeiten und es sieht eigentlich fast eher aus wie so ein hagerer Gargoyle. Hat auf jeden Fall absolut nichts mit dem Wesen zu tun, was wir hier in dieser Folge haben.
Ja, also eine der ersten Beschreibungen war, da war eine Familie, ich glaube, die hieß Familie Leeds, und da hat eine Frau ihr 13. Kind geboren und das ist ganz schnell von ihr weggeflitzt und durch den Kamin und weggeflogen. Und das war für sie dann ein Teufel, der Teufel von Jersey. Da braucht man jetzt nicht viel Verstand, um da vielleicht irgendwas rein zu interpretieren, dass da vielleicht nach 12 Kindern eins beiseite geschafft wurde. Und dann musste eine Theorie einfach herhalten. Damit fängt diese Legende an und wurde in die Welt gesetzt. Irgendwann hat dieses Tier auch Flügel bekommen. Dann in den 40er Jahren, als die UFO-Manie losging, wurde das Tier auf einmal oder das Wesen auf einmal grün. Also irgendwie wurde die Gestalt des Wesens immer wieder angepasst an Sachen, die in der Zeit aktuell waren.
Es gibt auf jeden Fall, deswegen passt grün eigentlich nicht, es gibt auch eine Tomate, die Jersey Devil heißt.
Ja, Tomate passt, weil in allen Beschreibungen ist eins gleich und das sind rote Augen, wenn ich mich nicht irre.
Rote Augen. Tomatenrote Augen.
Ja, richtig, richtig.
Sieht aus wie so eine ganz große Fledermaus, also so eine, genau. Einfach so eine riesengroße Fledermaus.
Eine Theorie ist, um das Wesen zu erklären, ist, dass es ein sogenannter Kanada-Kranich ist, der damals noch in New Jersey vorkam. Wenn der sich erhoben hat und laut flatternd und sehr groß irgendwie durchs Geäst flog und hat die Leute erschrocken, dass man dann eben was Übersinnliches hineininterpretiert hat.
Tja, aber gibt es Informationen, warum jetzt diese Folge so heißt?
Ich finde das Quatsch. Ich finde, das ist ein griffiger Titel. In Amerika ist er vielleicht noch viel griffiger als hier.
Ja, ja.
Weil Mulder erzählt, er fängt ja gleich von der Legende an und dass sie ihn als Kind geprägt hat und er im Gegensatz zu Scully, also Scully hat die auch gehört, nur dass er dran geglaubt hat. Sagt er auch explizit zu ihr. Aber sonst finde ich das, ich finde das Quatsch, warum man das so genannt hat. Es führt in eine vollkommen falsche Richtung, weil die Bilder, die dann auch gezeigt werden, die Zeichnungen, da sieht keine aus wie die historisch überlieferten Zeichnungen von eben dem Teufel von Jersey.
Nee, eher wie Sasquatch.
Richtig, das sieht eben eher nach Bigfoot oder eben Sasquatch aus und wie eine menschliche Lebensform, die es schaffte, in den Wäldern zu überleben. Und wir haben ja, also Matthias und ich, wir haben ja schon Filme, die aus dem Bereich kommen, gesehen, wie eben The Woman und der Vorgänger.
Offspring, genau.
Und da geht es ja auch um Menschen, die draußen in den Wäldern leben und kannibalistische Veranlagungen haben.
Ja, auch wenn ich dieser Folge so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, können wir ja vielleicht nachher noch in der Nachbesprechung ergründen, warum das eigentlich so ist. Was ich aber sehr, sehr mag, und das ist auch eher was Grundlegendes, was sich hier noch in der Folge noch mehr manifestiert, weil es kommt öfter vor. Und vielleicht sind das ja dann auch irgendwie welche, die in ihren Bereichen eher am Rand arbeiten, eher so Ausgestoßene sind, dass die häufig eine lokale Entourage um sich haben, die sie halt eben unterstützen. Oder die, oft sind das Menschen, so wie bei Tooms, der alte Sheriff, oft sind das Menschen, die vielleicht früher schon mal Berührung hatten mit diesem Fall und da auch das hinterfragt haben, ob das so ist, wie die offizielle Erklärung ist. Und dann vielleicht durch Mulder sich bestätigt fühlen in der Theorie, die sie vielleicht abends vorm Einschlafen hatten oder sowas. Aber das mag ich, weil das gibt dem so einen charmanten Beigeschmack.
Ja, es ist auch sowas Soziales. Und man mag ja, wenn in dieser Folge sind es ja die Scully und Mulder die Außenseiter und man mag, wenn die Außenseiter eine größere Gruppe wären. Das, ja, mag, das kommt immer gut in Serien bis hin zu Stranger Things. Man mag, wenn sich Außenseiter verstehen und zusammenfügen irgendwie und nicht gegeneinander kämpfen, sondern gegen die Masse sind.
Hast du eine Lieblingsszene in der Folge?
Ja, ich habe ja schon einige genannt und ich nenne jetzt eine ganz große. Das sind zwei Szenen, die aber zusammengehören. Ich mag den Kreisverkehr in der Folge, weil der gibt ihnen auch diese Leichtigkeit. Wir haben den Prolog und so weiter und Mulder leiht sich ein Auto aus. Scully fährt, eigentlich hat sie nicht so einen Bock mit. Und am Ende leiht er sich wieder ein Auto aus und Scully will freiwillig mitfahren. Das sind richtig leichte Szenen und die macht er dann auch Gags beim Türaufhalten und so. Dieser Abschlussdialog, das, ich liebe das. Das hat eben so was Leichtes, Fluffiges noch und hat noch nicht diese ganz schwere Ernsthaftigkeit. Kann man aber auch nachvollziehen, weil ja ganz viele schlimme Dinge erst noch passieren werden. Und diesen Kreisverkehr finde ich super. Dann mag ich die Tragik, die dahinter steckt. Das ist mir aber erst nach mehrmaligem Gucken aufgefallen. Die Entourage, von der du gesprochen hast, die eigentlich diese Frau beschützen wollen, die schießen ja diesen Betäubungsfall ab. Und aufgrund des Betäubungsfalls kann sie halt auch nicht mehr so schnell rennen und dann wird sie erschossen von den Polizisten. Ja. Und die Frage, die zumindest im Raum steht, ist, hätten sie nicht den Betäubungsfall abgeschossen, ob die Frau nicht in den Wäldern hätte entkommen können? Dass die Menschen, die eigentlich helfen wollten, am Ende das Schicksal der Fliehenden, also der Frau, besiegelt haben.
Habe ich hier auch, mein letzter Punkt im Notizheft ist tragisch, 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 ja, steht da. Tragisch, tragisch, tragisch. Und so ist das, aber das ist ja auch wahrscheinlich oft so bei, ich lasse jetzt mal die allgemeine Kritik an Zoos außen vor, aber wenn eben doch mal Tiere aus dem Zoo ausbrechen oder eben Tiere aus der wilden Umgebung in den urbanen Raum kommen, ist das, glaube ich, oft die Folge, dass Menschen, die eigentlich für das Wohl der Tiere da sind und die beschützen wollen, diesen Betäubungsfall schießen, der dann am Ende dazu führt, dass diese Tiere vielleicht sterben, entweder eingeschläfert werden oder erschossen werden oder wie auch immer. Also auch das ist ja so eben ein Bild, was eben eigentlich keine Übernatürlichkeit oben drüber zu stehen hat.
Ja, das ist wirklich, vielleicht braucht es deswegen diesen lockeren Moment danach, wenn die beiden dann losziehen wieder zum nächsten Fall. Oder nee, ist ja der gleiche Fall, er braucht noch Informationen, Mulder. Dann. Ja. Was ich noch gut fand, und das ist auch ein kontroverser Punkt, heute zumindest, in dem Soundtrack kommt ein Instrument der indigenen Bevölkerung Amerikas vor, das ist so eine Flöte, die suggeriert ja, dass wir es hier vielleicht auch mit einem Mitglied aus dieser Bevölkerung haben. Und es ist immer schwer, wenn man solche Instrumente einsetzt. Ich mag das, weil ich diese Instrumente, also gerade diese Flöte, interessant finde, aber es verweist auch darauf, das ist was ganz Primitives, was da draußen rumrennt. Und das ist natürlich sehr heikel. Also Mark Snow hat das verwendet, diese Flöte. Die kommt nicht die ganze Folge vor. Die wird halt so punktuell gesetzt.
Ja.
So, und dann habe ich überlegt, ich kenne dieses Instrument aus einem anderen Film, von einem anderen Soundtrack, den ich ganz oft gehört habe. Und dann habe ich recherchiert und jetzt kommt es, das ist wirklich ein Zufall, wie sich Dinge zusammenfügen. Es gibt aus den 80ern eine Verfilmung von Blutmond oder Manhunter. Also es ist der erste Roman der Hannibal Lecter-Reihe. Schwarzer Drache. Roter Drache, genau. Und da gibt es eine Stelle, an die konnte ich mich dann, als ich recherchiert habe, auch sofort wieder erinnern. Da ist ja dieser Serienkiller, Francis Dollarhide, der findet sich ganz hässlich, weil der hat eine Gaumenspalte. Dann lernt er eine Frau kennen und die ist blind. Und gegenüber dieser Frau schafft er sich zu öffnen. Und um ihr dann was Gutes zu tun, nimmt er sie mit zu so einem Tierarzt oder einem Zoo, ich weiß es nicht. Und da ist ein Tiger, der betäubt ist. Und sie kann diesen Tiger anfassen und hört dann auch das Herz und alles. Dann kommt dieser Soundtrack. Dann hat Michael Mann, der Regisseur, der hat immer gern Stücke genommen von Rockbands und so. Und dann kommt dieser Soundtrack und da ist auch diese Flöte. Ist natürlich klar, was dieses Instrument ausdrücken soll, wieder Wildheit. Und du hast diesen Tiger und du hast diese Verbindung. Und interessant ist, dass es in der Akte X-Folge genau umgekehrt ist. Da ist es dann eben nicht der Mensch, der das wehrlose, betäubte Tier berührt und betrachtet, sondern da ist es das wilde Wesen, das in dem Fall Mulder berührt und betrachtet. Und dann habe ich mich gefragt, zu meiner Kritik davor, wegen, dass man so ein Instrument einfach vereinnahmt für eine bestimmte Sichtweise, das könnte auch der Grund sein, weil Akte X ist ohne Schweigen der Lämmer und ohne die Hannibal Lecter-Filme nicht denkbar.
Wird ja auch benannt in der Folge, dass, Detective sagt am Anfang, das ist hier kein Hannibal the Cannibal, und dann sagt er, glaube ich, Elmer Fudd.
Ja, irgendeinen anderen.
Die 12 Figuren kriege ich jetzt nicht zusammen, aber Elmer Fudd ist doch der von Bugs Bunny, der Jäger.
Ich glaube, der Typ wollte lustig sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Schlechter Versuch.
Ja, aber das zeigt es aber wieder. Nur dieses Kommentar mit Hannibal the Cannibal, ohne Schweigen der Lämmer wäre, gerade ohne den Film von 91, wäre Akte X nicht denkbar. Und eventuell hat Mark Snow auch reingehört in die alten Soundtracks und ist deswegen darauf gekommen, ich brauche einen Sound, der für Wildheit spricht. Würde man heute nicht mehr machen? Damals war es wahrscheinlich aus Sicht der Musiker und Musikerin legitim. Mhm. Warum fandest du denn die Folge nicht so gut?
Das sind, und so ist es ja wahrscheinlich bei den meisten Sachen, die man daran gut findet, sind vielleicht auch oft die Sachen, die man daran nicht gut findet. Und ich glaube, bei mir ist es die Unentschiedenheit. Und wenn man ja schon festlegt, die Folge heißt Jersey Devil und am Ende geht es aber um was ganz anderes, vielleicht merke ich diese Unentschiedenheit unterbewusst an. Ich glaube auch, und da sind wir wieder bei dem Ding, wir mögen diese lockeren Momente, das sehe ich auch so, aber ich glaube, mir fehlte es dann am Ende doch ein bisschen an Bedrohung. Und vielleicht war das aber auch eine bewusste Entscheidung, um eben schnell darauf zu kommen, dass vielleicht diese Wesen nicht bedrohlich gezeigt werden sollen. Aber eigentlich sind sie ja bedrohlich, weil die reißen Gliedmaßen raus. Mhm. Was ja erstmal für eine zivile Bevölkerung bedrohlich ist.
Ja.
Und ich glaube, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich mag dann total diesen tragischen Bogen, den das nimmt und die Fragen, die das aufwirft, das mag ich. Aber so als Gesamtding hatte ich nicht so viel Spaß an der Folge. Nicht im Sinne von Lachspaß, sondern der Unterhaltungswert hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt.
Ihr mangelt schon an Spannung, das muss man einfach sagen. Und das wirkt noch stärker, weil die ja eigentlich ein schnelles Pacing hat. Das geht ja hintereinander weg und schwupps sind wir auf einmal bei der letzten Konfrontation und der Jagd. Und obwohl dieses Pacing, diese Geschwindigkeit da ist, ist es trotzdem nicht wirklich spannend. Also eher dramatisch oder tragisch, aber nicht spannend.
Vielleicht hätte mir eine Folge, die wirklich um den Jersey Devil geht, mehr gefallen.
Ja, aber ich glaube, das glaube ich zumindest irgendwo gelesen zu haben, dass das aus Budgetgründen auch nicht möglich war, dann so ein Wesen zu erfinden und kreieren zu lassen, um dann in der Folge zu zeigen. Denn die erste Staffel ist im Vergleich zu späteren Staffeln schon noch low budget. So, nicht B-Film-mäßig, aber man hat nicht viel gehabt. Man wollte erst mal gucken. Und dann war das wahrscheinlich die einfachste Variante. Und dann, vielleicht war auch der Titel erst da. Und man hat gedacht, das ist griffig. Das zieht. Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Und ich weiß auch, dass es für mich auch wesentlich bessere Monster of the Week-Folgen gibt. Also diese Folge wird nicht in meinen Top 5 sein, aber ich habe die einfach gern. Was es zu beobachten gilt, und da werden wir euch auf jeden Fall unsere Reflexion mitteilen, ob die Chris Carter Monster of the Week Folgen wirklich gut sind im Vergleich zu den anderen. Oder ob er eher ein Händchen für die Mythos-Folgen hat.
Dann würde ich sagen, war es das mit dem Jersey Devil. Jetzt kann man das nicht mehr sagen, ohne dann gefühlt die Anführungszeichen dazu machen. Und nächste Woche geht's weiter. Und ich kann schon mal so viel sagen, auch das ist keine Lieblingsfolge von mir.
Ja. Eine meiner Lieblingsfolgen ist das auch nicht, aber ich freue mich darauf und ich freue mich darauf, Sachen zu finden, die ich dennoch gut finde.
Gut, das war trotzdem schön.
Ja.
Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Ebenso. Tschüss.
Dann tschüss.